Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Transformation durch KI. Eine neue Ära der Betriebswirtschaft. So lautete der Titel des 78. Deutschen Betriebswirtschaftertages der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft am 10. September 2024 in Düsseldorf. Halbleiter, das zeigten spätestens die Lieferkettenprobleme in den jüngsten Krisen, sind eine unverzichtbare Schlüsselkomponente für digitalisierte und damit auch KI-Lösungen. Jochen Hanebeck, CEO von Infineon, sah die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Halbleiterindustrie in bestimmten Segmenten gegeben, ohne dass das von der Politik ausgerufene Ziel der technologischen Souveränität wirklich erreichbar sei.
Bei dieser Spezialisierung ist eigentlich die europäische Halbleiterindustrie gut gefahren, muss ich sagen. Denn wenn Sie heute über Leistungshalbleiter nachdenken, wenn Sie über Sensoren nachdenken, wenn Sie über Mikrocontroller nachdenken, dann fallen Ihnen immer dort europäische Firmen mit auch sehr signifikanten Marktanteilen ein. Und das sieht man dann in Endmärkten wie der Automobilindustrie, wie der industriellen Elektronik, aber auch im Bereich der Security. Ja, lieber Herr Hanebeck, herzlich willkommen zu 5 Fragen an. Meine erste Frage anlässlich des DBT der Schmalenbach-Gesellschaft. Ist Infineon eigentlich ein Profiteur des KI-Booms, mit dem wir uns heute auseinandersetzen? Und wie sind Ihre 4 Unternehmensdimensionen davon betroffen?
Ja, also für uns ist KI sicherlich eine große Opportunität auf der Angebotsseite, aber eben auch auf der Nutzerseite. Wenn wir uns mal die Herausforderung von KI, KI-Infrastruktur anschauen, da geht es um enormen Strombedarf der neuesten Generationen von KI-Server, Server-Farmen. Und das ist natürlich genau unser Metier, nämlich das Metier der Halbleiter, spezifisch darin der Leistungshalbleiter, weil am Ende geht es darum, Leistung vom Netz hin zu einem Prozessor zu bringen, der nur noch eine Spannungsfähigkeit, Festigkeit von einem halben Volt hat. Und dementsprechend sind dann elektrischen Ströme extrem hoch. Und um das effizient zu managen, braucht es genau unsere Halbleiter. Andersherum, wenn man das nicht effizient managt, behindert man eigentlich den Fortschritt auch in diesen Rechnern in Bezug auf die Rechenleistung. Eine weitere Möglichkeit, auch verbunden mit dem Einsatz von Halbleitern, eben genau diesem Leistungsverbrauchsproblem zu entkommen, ist KI an die Edge, auf Neudeutsch, zu bringen. Und auch dafür bieten wir eine Vielzahl von Produkten an, Mikrocontroller, die eben KI-enabled sind und die Themen aus der Cloud in die Edge bringen, wo man die Themen effizienter, sicherer abarbeiten kann. Darüber hinaus sind wir natürlich, so wie jede Firma, ein großer Nutzer auch von KI in den typischen Bereichen.
Und es lässt sich ja immer schwer abschätzen, aber wie sind die Potenziale von KI einmal in Ihrem Umsatz, also was das Geschäft mit Kunden angeht, als auch auf Ihrer eigenen Seite, wenn es um Effizienzthemen geht? Was schätzen Sie?
Ja, also da haben wir uns schon relativ konkret auf der Angebotsseite auch im Kapitalmarkt positioniert und gesagt, mit diesen Leistungshalbleitern für KI-Anwendungen werden wir in 2 bis 3 Jahren die Milliardenschwelle überschreiten. Das ist also sehr, sehr substanziell. Hinzu kommen dann noch diese Edge-KI-Devices. Auf der Nutzerseite ist es wahrscheinlich wie für viele Unternehmen schwieriger. Da gibt es Bereiche, da ist es sehr einfach herleitbar, wenn wir zum Beispiel einen Chip zusammenbauen, einen Chip designen und das dann effizienter machen können, sprich die gleiche Funktionalität auf kleinere Fläche. Da kann man sehr gut messen. Ansonsten sind wir natürlich wie viele andere Unternehmen auch dabei zu identifizieren, ist jetzt das größte Potenzial in Softwareherstellung, ist es im Knowledge Management, ist es im Go-to-Market, im Kundeninterface zu finden. Ich glaube, da sind wir noch in einem früheren Stadium, aber vermutlich mit hohen Potenzialen.
Und bei der Entwicklung dieser Halbleiter kooperieren Sie auch mit Ihren Kunden? Also Sie werden ja nicht einfach aus Ihrem Markt hineintragen, sondern Sie werden mit denen zusammen auf deren Bedarfe bezogen ja irgendwas entwickeln, sodass das auch eine Art der Partnerschaft ist.
Ja, absolut. Man entwickelt heute keine Halbleiter mehr im stillen Kämmerchen, sondern man muss die Applikation, in diesem Fall den KI-Server, sehr genau verstehen und kann dann maßgeschneiderte Halbleiter sozusagen designen und dann produzieren. Also extrem starke Abhängigkeit, aber nicht nur in dem Umfeld, genauso in der Automobilindustrie, in der Kommunikationsindustrie. Das ist das A und O eigentlich in der Halbleiterindustrie mittlerweile.
Und sind die Halbleiter als Laie gefragt dadurch sehr stark individuell, was dann aber Skaleneffekte in gewisser Weise auch behindert? Oder gibt es sozusagen so eine Basisstandardisierung?
Es gibt eine Basisstandardisierung, das nennen wir dann die Halbleitertechnologie. Und dann werden Halbleiter normalerweise applikationsspezifisch, in seltenen Fällen kundenspezifisch. Und damit ist dann auch die Skalierbarkeit gegeben, die natürlich für uns extrem wichtig ist, weil Halbleiter und Halbleiterinnovation leben von dem Hochvolumenscharakter, der natürlich dann auch wieder günstige Produktpreise ermöglicht.
Wenn man jetzt den KI-Einsatz mit einem Marathon vergleicht, bei welchem Kilometer sind wir ungefähr?
Ich glaube, wir sind immer noch in dem einstelligen Kilometerbereich. Da ist auf der einen Seite noch viel zu tun, aber auch viel, noch zu erreichen. Ich glaube, wie gesagt, diese Aufteilung, also Cloud-KI mit Foundational Models, dann zugeschnittene, spezifischere Modelle, dann Edge-KI, da ist noch viel zu tun. Aber natürlich auch auf der Seite der Hausaufgaben. Ich glaube, in vielen Unternehmen steht man vor den Herausforderungen, dass die Datenverfügbarkeit oder die Datenqualität nicht ausreicht. Und dann hilft die beste KI nicht.
Denn die Frage im Untertitel des Betriebswirtschaftertages lautet ja, sind wir in einer neuen Ära der Betriebswirtschaft? Wie würden Sie das beantworten oder einschätzen?
Ich würde es jetzt mal so beantworten. Betriebswirtschaft bedeutet für mich, dass ich etwas investiere und dann aber auch einen Return bekomme. Und dieser Return muss noch kommen. Und das ist ja auch gerade ein bisschen die Diskussion in der Community. Es wurde und wird extrem viel Geld investiert. Und die Frage ist jetzt, ob der Return schnell genug dem folgt oder ob wir auch in dem Technologie-Innovationsthema einen gewissen Hype-Cycle durchlaufen werden.
Ja, also von Überkapazitäten ist teilweise in der Öffentlichkeit ja auch die Rede. Es wird hinterfragt und Sie selbst haben jetzt ja auch ein Halbleiterwerk in Malaysia errichtet. Was war die Motivation dafür?
Ja, das Halbleiterwerk in Malaysia ist für eine spezifische Fertigungstechnologie, und zwar auf Basis von 200 Millimetern. Dazu muss man wissen, die Halbleiterindustrie lebt von einem großen Produktivitätshebel, das ist der Durchmesser der Scheiben, auf denen wir fertigen. Und wir fertigen eine gewisse Leistungshalbleiter, die heute nur auf 200 Millimeter Basis möglich sind. Und 200 Millimeter Fabriken sind aber bei weitem nicht so automatisiert wie 300 Millimeter Fabriken. Also haben wir uns dazu entschieden, eine solche Fabrik in Malaysia mit offensichtlich niedrigeren Lohnkosten zu bauen, während wir die 300 Millimeter Fabriken hier in Mitteleuropa, in Österreich oder auch in Deutschland und in Dresden bauen. Und die Produkte jetzt für diese Anwendung in der KI, die kommen teilweise aus dem Leistungshalbleiterbereich, teilweise auch aus dem Werk in Dresden. Teilweise wird es auch aus dem Werk, dem Joint Venture mit TSMC in Dresden kommen.
Wie ist es generell um die Wettbewerbsfähigkeit Europas? Da wird ja auch stark diskutiert, im Halbleitergeschäft bestellt. Die Politik ruft ja zum Teil das Ziel der technologischen Souveränität auf. Sind wir schon so weit oder was müssen wir dafür noch tun?
Ja, also ich sag mal so, die gesamte Halbleiterindustrie, und das ist nicht nur in Europa so der Fall gewesen, hat sich über die letzten 20 Jahre sehr spezialisiert. Wenn es noch vor 30 Jahren die Allrounder gab, wie Siemens, Philips, ähnliche Großkonzerne, sind nach der Verselbstständigung haben sich alle diese Firmen, auch Infineon, auf gewisse Bereiche im sogenannten Halbleiterbaum spezialisiert, weil Halbleiter werden ja häufig assoziiert mit dem 2-Nanometer-Chip, was jetzt genau in den Nvidia-Prozessor hineingeht. Aber das ist es ja nicht. Es ist eine Vielzahl von Halbleitern. Es sind Leistungshalbleiter, es sind Sensoren, es sind Speicher, es ist eben auch diese Compute-Dimension. Und bei dieser Spezialisierung ist eigentlich die europäische Halbleiterindustrie gut gefahren, muss ich sagen. Denn wenn Sie heute über Leistungshalbleiter nachdenken, wenn Sie über Sensoren nachdenken, wenn Sie über Mikrocontroller nachdenken, dann fallen Ihnen immer dort europäische Firmen mit auch sehr signifikanten Marktanteilen ein. Und das sieht man dann in Endmärkten wie der Automobilindustrie, wie der industriellen Elektronik, aber auch im Bereich der Security. Und insofern ist mein stärkster Appell, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann sollten wir die Stärken in Europa der Halbleiterindustrie weiter stärken. Es macht jetzt wenig Sinn, zu versuchen, alles abzudecken, weil der Wunsch nach Autarkie ist sowieso nicht erreichbar. Und das ist nicht nur für Europa nicht erreichbar, sondern auch für die USA oder auch für China wird es nicht möglich sein, weil es einfach viel zu komplex ist, viel zu viele Technologien und der Kapitaleinsatz wäre unendlich hoch. Es ist insofern für Europa wichtig, stärken und dass wir nicht Autarkie anstreben, aber im Konzert der Großen, im Halbleiterkonzert der Großen mitspielen können, weil ja, es ist Teil unserer digitalen Souveränität. Mhm.
Sie beschäftigen rund 60.000 Mitarbeitende weltweit. Wie gehen Sie beim Know-how-Aufbau gerade in Bezug auf die KI vor? Es ist wahrscheinlich nicht möglich, das irgendwie zentral zu steuern. Das muss auch von der Basis her kommen.
Ja, das ist so ein Thema, das kann man nicht einer Organisation aufzwingen. Man muss da Angebote machen, man muss die aber auch koordinieren. Also wir haben ein zentrales Center of Competence für KI. Das hatte sich auch schon mit den klassischen KI, die ja ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber auch nette Potenziale bietet und jetzt natürlich auch das Thema Generative AI kümmert. Darüber hinaus versuchen wir auch, Kompetenzen nah an den Use Cases zu haben, also in der Fertigung, in der Entwicklung, im Go-to-Market-Bereich, also eine gewisse Dezentralität. Und dann aber auch allgemeine Angebote. Wir machen AI-Tage, wir machen Kolloquien, wir bieten Trainings an. Da gibt es auch übrigens einiges, was öffentlich zugänglich ist. Über LinkedIn kann sich jeder in der Lizenz bedienen. Auch die Universitäten bieten da einiges an. Also da muss man wirklich ein bisschen Angebot machen. Aber wir denken auch an einigen Stellen über verpflichtende KI-Trainings nach, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass die Mitarbeiter, die mit diesen nah an den Modellen arbeiten, dann auch entsprechend sensibilisiert sind, wenn dort Output entsteht, der unter Umständen auch mal hinterfragt werden muss.
Aber es gibt nicht bei Ihnen das, was ich aus anderen Häusern hörte, so eine Art KI-Führerschein, den man erwerben muss. Man darf bei Ihnen auch ohne Zertifikat fahren.
Es gibt Randbedingungen. Ja. Das hat natürlich auch was mit IP-Protection zu tun. Das hat mit Datensicherheit zu tun. Da gibt es Randbedingungen und ansonsten kann man da auch einfach mal ausprobieren, was ich glaube, immer in so einem Umfeld gut ist. Wenn es dann, sagen wir mal, ernst wird und auch signifikanteres Geld bedarf, dann braucht es natürlich auch etwas mehr Steuerung.
Mhm. Wenn wir das Berufsleben mal außen vor lassen, wo ist der KI-Einsatz für Sie persönlich als besonders wertvoll erlebbar?
Für mich persönlich, meine Töchter sind gerade im Studium und berichten immer wieder über faszinierende Möglichkeiten, wo ich dann auch gerne mal frage, ob sie das denn dann auch entsprechend hinterfragen. Aber das finde ich schon sehr faszinierend, wenn man das geschickt einsetzt. Insofern einfach auch mal damit rumzuspielen, ist, glaube ich, für jeden angesagt, um selber ein Gefühl dafür zu bekommen.
Dann, lieber Herr Hanebeck, herzlichen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen. Alles gut.
Dankeschön.
Im Vorstandsressort von Katja van Doren bei RWE liegen die 3 Bereiche HR, IT und Corporate Transformation. Sie machte deutlich, inwiefern für den Wandel des Geschäftsmodells ihres Unternehmens KI erforderlich ist und sah die größte Herausforderung bei der Umsetzung darin, Zitat, die Mitarbeitenden mitzunehmen, Zitat Ende. Daher ging sie ausführlich darauf ein, wie man diese mit KI vertraut machen und dadurch Sorgen nehmen könne.
Also ich glaube schon, dass die beste Antwort auf Angst Wissen ist. Wir müssen Wissen aufbauen. Also alles das, was so im Nebel ungewiss ist, macht Angst. Wenn ich aber weiß, was dahinter steckt und wie es mich tangiert, dann bin ich plötzlich hoffentlich angstfreier. Ja, also viele Menschen können eigentlich mit einer klaren Wahrheiten, also was immer dann die Wahrheit ist, aber mit einer klaren Aussage besser umgehen, also wir wissen noch nicht und schauen wir mal. Also insofern ist es wirklich, dass wir sagen, wir wollen transformieren, wir sind auf einem Weg und wir versprechen euch diese Ängste zu nehmen, indem wir euch im Lernen unterstützen. Das ist das eine. Und das zweite große Thema, wir unterstützen euch in dem Veränderungsprozess.
Herzlich willkommen zu 5 Fragen an Katja van Doren. Herzlich willkommen. Sie haben neben HR und IT im Vorstand ja auch die Verantwortung für Corporate Transformation. Eigenartige Kombination auf den ersten Blick. Deswegen erstmal gefragt, wohin transformiert sich RWE und welche Rolle spielt dabei das Thema des DBT, also die KI? Und dritte Frage gleich mitverpackt. Warum das in einem Ressort?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. In welcher Transformation steckt die RWE und damit natürlich die Energie per se? Die Energiewende ist für uns unsere Strategie, die Growing Green Strategie. Also wir entwickeln uns von einem eher europäischen Player hin zu einem internationalen Player, der seinen klaren Footprint in den erneuerbaren Energien hat, auch heute schon. Das heißt also, wir wachsen global und wir wachsen weg von, Energie, die heute noch zum Einsatz kommt, also Gas, Kohle, hin zu den Erneuerbaren. Ich nehme mal die erste Frage vorweg oder die letzte Frage vorweg, die sich drum drehte, warum alles in einem Ressort? In meinem Verantwortungsbereich gibt es 4 verschiedene Bereiche. Das eine ist eben HR, also Human Resource. Ich glaube, das ist ganz einleuchtend, dass das ein wesentlicher Bestandteil einer Transformation sein muss. Wenn es uns nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen in dieser Transformation, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Und das ist das eine, also die Transformation an sich. Und das zweite, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist das Wachstum. Und eine Wachstumsstrategie muss eben mit einer konsequenten Ausrichtung der Personalbedarfe einherlaufen. Mitarbeiter entwickeln, aber Mitarbeiter auch neu einstellen in unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen Fähigkeiten. zur richtigen Zeit mit dem richtigen Know-how. Also das ist mal sozusagen der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist eben diese Corporate Transformation, die Mitarbeiter mitzunehmen in der Veränderung. Und ich habe schon gesagt, das eine ist die Energiewende, das zweite ist die Digitalisierung, die zu einer Veränderung führt. Wir nehmen grundsätzlich wahr, dass die Welt sich extrem verändert und auf dieser Reise nehmen wir eben unsere Mitarbeitenden mit, indem wir sie befähigen, mit diesen Veränderungen wirklich umzugehen. Und das tun wir bereichsübergreifend, länderübergreifend und aber auch im Sinne von kulturübergreifend. Wir sind ja ein Unternehmen, das auf verschiedenen Bereichen unterwegs ist. Also Kultur ist da das ganz große Thema, der ganz große Aufhänger. Das sind die beiden Themen, wo man sagt, die ähneln sich noch am ehesten. Das People-Thema und das Transformationsthema. Auf der anderen Seite fällt in mein Ressort die IT. Ja. Und die ist halt unabdingbar für das, was wir heute unter Transformation sehen. Auch in der Energiewende. Ja, wir agieren mit ganz vielen Daten, wenn wir Windparks bauen. Wir haben technische Daten, wir haben kommerzielle Daten, wir planen Einsatzzeiten. Das ist alles IT-basiert. Ja. Und da knüpft natürlich auch das Thema KI dran. Also das Thema KI ist eigentlich unabdingbar, fast gleichzusetzen, würde ich fast sagen, mit der IT. Mhm. Und das vierte Thema, das passt dann wieder zur IT, ist bei uns die Sicherheit, und zwar sowohl die physische als auch die Cybersecurity-Sicherheit. Und wir sind ein Unternehmen, also als Energieversorger, das unter anderem zuständig ist für die Versorgungssicherheit.
Wir kritische sind Infrastruktur.
Kritische Infrastruktur, ganz genau. Und wir müssen eben sicherstellen, dass wir nicht nur unsere Mitarbeitenden schützen, da eben die physische, also wie schützen wir unsere Anlagen, wie schützen wir unsere Mitarbeiter, aber wie schützen wir auch unsere Daten? Und da ist natürlich, sag ich mal, der Einfluss jetzt auch von künstlicher Intelligenz auf die Risiken, die mit einer erhöhten Cyberattacken einherkommt. Die monitoren wir natürlich permanent, um sicher zu sein, dass man sich so wenig wie möglich angreifbar macht. Wir gucken uns die Bedrohungslage an, aber auch das ist spannend. Wir nutzen natürlich wieder KI, um es vor KI zu schützen. Also insofern zwei Dinge auf der mehr People-Seite, zwei Dinge auf der mehr technischen Seite. Und ich sage ganz häufig, in der Welt, in der wir heute schon sind, aber in die wir noch stärker morgen gehen, ist diese Kombination Mensch-Maschine, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und insofern, man kann den Menschen zukünftig nicht mehr ohne die Technologie denken. Aber man kann die Technologie oder darf die Technologie nicht ohne den Menschen denken.
Jetzt beschäftigt RWE ja weltweit rund 20.000 Mitarbeitende in 30 Ländern. Und jetzt wieder auf HR und IT bezogen. Wie erfolgt der Know-how-Aufbau speziell für das Thema KI? Man kann sich das kaum zentral gesteuert vorstellen. Ich denke, vieles ist eher dezentral, viele werden probieren und doch muss man es irgendwie wieder koordinieren. Wie geschieht das?
Ja, also wir sind dezentral aufgestellt und wir fördern das auch sehr, dass dezentral Dinge ausprobiert werden. Also wir haben ein klassisches Holding, eine klassische Holdingstruktur und operative Gesellschaften und die Musik, viel Musik für KI spielt eigentlich in den operativen Gesellschaften, also die Innovation durch die Nutzung von Daten, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir möchten gerade auch für das Thema einen Rahmen setzen und haben uns deswegen im HR-Bereich da eng abgestimmt, wie wir unsere Mitarbeiter schulen wollen. Und wir haben ein ganzheitliches und das damit auch konzernweites Trainings- und Transformationsprojekt aufgesetzt, das im Grunde genommen abstellt auf das, was der Mitarbeiter jeweils bedarf. Also es gibt Mitarbeiter, die bedürfen nur einfach mal einer Aufklärung. Ja, dann gibt es die, die Spezialanwendungen haben, die geschult werden müssen. Und dann gibt es wirklich die Spezialisten. Also unsere ITler kriegen natürlich eine ganz andere Schulung und Schulungsmöglichkeiten, was die KI betrifft. Für uns ist immer wichtig, nicht so mit der Gießkanne, sondern wirklich dann zu schulen, wenn es gebraucht wird und wenn es an der richtigen Zeit ist. Und was uns super wichtig ist, ist, dass wir wirklich auf dieses kontinuierliche Lernen abstellen. Also es hilft nicht, jetzt zu sagen, jetzt müssen alle einmal durch die Schulung und dann machen wir einen Haken und das war's dann, sondern wir müssen wirklich gucken, wie setzen wir auf, was ist jetzt notwendig, was hat sich verändert. Und ich glaube, dass diese die Veränderung in der Veränderung zu auch beim Lernen eben zu verankern, das ist extrem wichtig. Und das Dritte ist, dass wir es versuchen, gemeinsam zu tun. Ja, also klar haben wir auch Webangebote, aber wir bieten auch viel physische Möglichkeiten zum Austausch. Wir haben angefangen, den gesamten Vorstand, also den Konzernvorstand, aber auch die operativen Vorstände mit einer Prompt-Schulung zu beglücken. Ja, einfach damit die das Gefühl kriegen, was passiert da eigentlich. Wir bieten Sessions an, wo wir wirklich live zeigen, was wir schon tun. Wir bieten jetzt einen großen KI-Tag an im November für alle, die interessiert sind. Und das Interesse ist riesengroß. Und es ist ganz interessant zu sehen, das sind die, die kriegen eigentlich nicht genug. Also die sagen, ihr seid nicht schnell genug. Und dann sind es die, die sagen, das verändert aber so viel. Wollen wir nicht lieber ein bisschen langsamer machen? Und beides muss man bedienen und beide Arten, ja, von Mitarbeitenden muss man mitnehmen.
Ich würde gerne nach dem zweiten Pol, nach der zweiten Gruppe nochmal fragen, weil es ja schon in vielen Konzernen viele Menschen gibt, die zumindest skeptisch sind der KI gegenüber, vielleicht eben auch Ängste haben, was den Fortbestand von Arbeitsplätzen angeht. Wie kann man damit umgehen, außer dass man es verdeutlicht und erklärt? Aber wie kann man noch anders Ängste nehmen?
Also ich glaube schon, dass die beste Antwort auf Angst Wissen ist. Wir müssen Wissen aufbauen. Also alles das, was so im Nebel ungewiss ist, macht Angst. Wenn ich aber weiß, was dahinter steckt und wie es mich tangiert, dann bin ich plötzlich hoffentlich angstfreier. Ja, also viele Menschen können eigentlich mit einer klaren Wahrheit, also was immer dann die Wahrheit ist, aber mit einer klaren Aussage besser umgehen, als so, wir wissen noch nicht und schauen wir mal. Also insofern ist es wirklich, dass wir sagen, wir wollen transformieren. Wir sind auf einem Weg und wir versprechen euch diese Ängste zu nehmen, indem wir euch im Lernen unterstützen. Das ist das eine. Und das zweite große Thema, wir unterstützen euch in dem Veränderungsprozess. Ja, also Change und Lernen sind die beiden großen Komponenten. Und um es dann auch, sag ich mal, zu dokumentieren, wie wichtig uns das ist und auch wie wichtig uns der Mensch im Mittelpunkt ist, haben wir uns ganz früh, das war noch vor dem AI Act, eine Ethikrichtlinie gegeben. Also wir haben eine Richtlinie ausgearbeitet, wo wir ganz klar sagen, das sind die rechtlichen und ethischen Leitplanken, in denen wir uns bewegen wollen und werden. Und da, wie gesagt, steht ganz klar drin, der Mensch steht im Mittelpunkt und wir machen nur da künstliche Intelligenz, wo es auch wirklich einen Mehrwert bringt. Also wir machen nicht künstliche Intelligenz um das Willen der künstlichen Intelligenz, sondern wirklich da gibt es dafür einen Use Case, bringt uns das was. Und nicht nur uns als Unternehmen, sondern auch den Mitarbeitenden.
Eine Frage an die Vorständin. Wie verändert sich Führung in Zeiten von KI? Früher war es ja so, dass je höher man in der Hierarchie aufstieg, desto mehr hatte man auch Zugang zu Daten, damit vielleicht auch zu Wissen. Dieses Herrschaftswissen, mal in Anführungszeichen, ist jetzt auch dezentraler verfügbar. Also wie begründet sich Führung? Was verändert sich im Führungsprozess?
Also ich glaube, wir sind schon deutlich weniger Hierarchie getrieben oder in der Führung als noch vor 20 Jahren, als ich als Führungskraft angefangen habe. Aber dieser Zugang jetzt zur künstlichen Intelligenz, also das erste Mal, dass ChatGPT eigentlich für alle nutzbar war, das ist ja noch gar nicht so lange her und es geht da um eine Demokratisierung des Zugangs. Und das verändert natürlich, das verändert das persönliche Leben vielleicht, aber es verändert natürlich auch die Art und Weise, wie wir im beruflichen Kontext damit umgehen. Und insofern würde ich sagen, das, was wir eigentlich schon vorher wussten in Bezug auf Führung, wird jetzt noch wichtiger. Mhm. Nämlich bin ich also als Führungskraft eigentlich auf der Höhe der Zeit? Ja, da bin ich wieder, muss ich nicht auch was lernen? Ja, aber wie befähige ich auch meine Mitarbeiter, etwas zu lernen? Bin ich offen für die Veränderung? Und schaffe ich es auch zu kommunizieren? Und ich glaube, Kommunikation ist, es reicht eben nicht mehr, eine interne Nachricht ins Portal zu stellen, zu sagen, wir machen da jetzt eine Schulung oder es ändert sich was. Kommunikation ist ständig. Und es ist immer dieses bist du noch da? Also, oder habe ich dich schon verloren? Ja, und was muss ich tun, um dich wirklich auf diesem Weg mitzunehmen? Und ich glaube, das ist wirklich, diese ständige Kommunikation ist wirklich, wirklich noch viel wichtiger, als es vielleicht vorher auch schon war.
Wenn wir jetzt das Berufsleben ganz zum Schluss mal ausblenden, wo ist dann der KI-Einsatz für Sie persönlich als besonders wertvoll erlebbar?
Also persönlich glaube ich fest daran, dass überall da, wo wir große Datenmengen haben, wirklich von der KI profitieren können. Ja, weil das einfach das übersteigt, was wir als Menschen heute einfach verarbeiten können. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir das auch genau da nutzen. Zum Beispiel in der Medizin, bei unheilbaren, unerforschten Krankheiten. Aber auch bei uns im Bereich Verkehr und Energie. Wir stehen auch jetzt zum Beispiel in Deutschland vor einer riesen Wende. Ja, unsere Verkehrssysteme laufen auch mehr oder weniger gut. Wenn man da schaffen könnte, diese Komplexität, die einfach da ist, mit KI rauszunehmen oder es einfacher zu machen und den Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das würde ich mir wünschen und da sehe ich auch wirklich einen Mehrwert.
Das kann man nur unterstreichen. 5 Fragen, leider schon wieder vorbei. Frau van Doorn, vielen Dank für die Beantwortung.
Ich danke Ihnen.
Dr. Tanja Rückert ist Geschäftsführerin der Robert Bosch GmbH, seit 2023 mit Zuständigkeit für den Bereich Digital Business and Solutions. Sie sah in der generativen KI einen, Zitat, Innovationsbooster, der die Industrie ähnlich verändern wird wie die Erfindung des Computers, Zitat Ende. Wenn in Teilen der Öffentlichkeit davon gesprochen werde, dass der KI-Hype bereits vorbei sei, ist das Ihres Erachtens kein Schaden.
Also aus meiner Sicht ist es sogar eine gute Sache, wenn der ein oder andere sagt, oh, das ist vielleicht kein Hype mehr, weil das heißt, es kommt in die Anwendung. Es wird eingesetzt. Ja? Es ist nicht mehr, die Leute reden auf PowerPoint oder auf Dokumenten, sondern nein, der Hype geht in die Realität. Ich bin der festen Überzeugung, es ist in der Realität und es wird auch bleiben.
Fünf Fragen an Dr. Tanja Rückert. Herzlich willkommen bei unserem Podcast-Format. Ich habe von Ihnen gelesen ein Zitat, nämlich generative KI ist ein Innovationsbooster, der die Industrie ähnlich verändern kann wie die Erfindung des Computers. Man hört häufiger solche Einschätzungen, aber mich würde interessieren, welche konkreten Beispiele gibt es bei Bosch für diese, ja, da muss man schon sagen, disruptive Kraft?
Ja, aus meiner Sicht ist die generative KI ein Innovationsbooster, eine transformative Technologie. Und der Vergleich mit der Erfindung des Computers gefällt mir deswegen so gut, weil das eine Technologie ist, die wie ein Assistent, Assistentin funktioniert in dem jeweiligen Bereich, entweder im alltäglichen Bürobereich oder in der Fertigung oder auch wenn ich in der Mobilität oder im Gebäude hier Energiethemen zum Beispiel betrachte. Sie haben gefragt, 3 konkrete Beispiele. Das erste, würde ich anfangen, ist Ask Bosch. Das ist unsere unternehmensinterne, Sie können sagen, Textgenerierer, Suchmaschine, Übersetzer, Helferlein. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich. Es ist ein Large Language Model, aber im gesicherten Umfeld. Wir haben mehrere Anbieter dahinter, sodass natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch ausprobieren können, ob sie Vorteile bei dem einen oder anderen Modell haben. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es zum einen natürlich sehr stark verwendet wird, um Routineaufgaben zu erledigen oder wo man früher gesagt hat, ach, da schaue ich mal schnell in Google und hat 3 Links bekommen und jetzt bekommt man es also als Antwort und schon angereichert mit Bosch-Inhalten, weil dadurch, dass wir es ja innerhalb unserer eigenen Wände haben, können wir natürlich auch Bosch-Inhalte dazu machen. Und wir merken, dass das Ask Bosch mehr und mehr auch zu einer Plattform wird, wo Bereiche, ob das Finanzen ist oder Personal, auch noch mehr bereichsspezifische Daten dazugeben. Und dadurch wird es natürlich noch relevanter für alle. Und wir sehen das auch in den Nutzerdaten. Das ist ein Beispiel, das ist uns auch wichtig, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie es ausprobieren können im Unternehmensumfeld. Wenn wir jetzt weitergehen, wir haben sehr viele Fertigungen und auch eine, wir nennen eine der Stärken von Bosch. Aber auch hier ist das Thema, wie stelle ich die hohe Qualität, wie behalte ich das für immer bei? Und manchmal fragt man, was generative KI bringt. In meinen Augen bringt es Qualitätsverbesserungen, Geschwindigkeitsverbesserungen und Erleichterungen für Menschen, also in dem Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Beispiel in der Fertigung ist eine automatisierte optische Inspektion mit der künstlichen Intelligenz. Das kann man sagen, das gibt es bestimmt schon länger, gibt es auch bei uns schon länger, nutzt natürlich Kamera, visuelle Inspektion. Aber bisher hat es bei Produktionslinien immer so 12 bis 18 Monate gedauert, bis wir es eingeführt haben. Warum? Weil man natürlich dem Computer oder der künstlichen Intelligenz Vergleichsbilder geben muss. Wie soll das denn nicht aussehen? Und den Zusammenhang, wir haben natürlich nicht ständig beschädigte Teile.
Gott sei Dank.
Muss man da etwas warten. Und da bietet die generative KI jetzt eine Chance, das Training entscheidend zu beschleunigen über künstlich hergestellte Bilder. Häufig nennen wir es auch synthetische Bilder, die eben beschädigte Teile praktisch künstlich darstellen. Und das macht es viel schneller. Also
reduziert. Wie viel schneller?
Also was wir jetzt gesehen haben, 3-4 Wochen, 2 Wochen, sagt einer auch, je nachdem. Also die synthetischen Bilder sind in 3 Stunden gemacht, 15.000 haben wir da einen Benchmark. Inzwischen sind sie auch schon schneller, aber ich warte mal ab, bis sie es wieder gemessen haben. Und das verkürzt die Einführung und das ist natürlich auch ein hoher Einsparbetrag. Ja, mache ich vielleicht noch ein letztes Beispiel. Es ist ja nicht nur in der internen Produktivität, sondern auch in unseren Lösungen. Und das Beispiel, was ich verwende, ist schon fast ein Jahr im Markt. Das heißt, wir verdienen da auch Geld zusammen mit unseren Kunden damit, indem wir generative KI die Lösung verbessern lassen, den Service. Es geht um einen Pannenservice. Wenn Auto liegen bleiben, ruft man an bei der Pannenservice-Hotline. Und es ist in dem Fall eben kein altherkömmlicher Chatbot, wo man dann auch vielleicht irgendwelche Nummern drücken muss, sondern natürliche Sprache, Akzente, versteht sofort, wird sofort abgenommen, also keine Wartezeit und kann auch aufgrund der großen Wissensdatenbank sehr viele Aufgaben lösen, nämlich 40% ist im Moment unser Richtwert, wir versuchen den natürlich zu steigern und wenn nicht, fasst er alles zusammen, gibt's weiter und der Serviceagent löst es dann am Ende anscheinend zur Zufriedenheit der, also Nutzer, natürlich sind die nicht immer ganz so happy, wenn da eine Panne ist, aber am Ende haben wir eine Zufriedenheit von 98%, weil es sehr schnell geholfen wird, sehr schnell auch zur Lösung und eben diese künstliche Intelligenz, die generative künstliche Intelligenz, in dem Fall auch mit Aleb Alpha zusammen, kann auch Stimmungen erkennen und vielleicht auch unterschiedlich reagieren, je nachdem wie der Anrufer, in welcher Stimmung der ist. Super. Meist nicht in der besten.
Gut nachvollziehbar, aber umso mehr, dass dadurch auch Kundenzufriedenheit entsteht, wenn eben individuell geholfen wird, dass man also selbst sofort den Nutzen erkennen kann.
Und das werden Sie, das ist jetzt nicht Teil der Frage, aber eine höhere Individualisierung, Personalisierung ist ganz klar ein Trend, der in der generativen KI jetzt schon da ist, teilweise eher im Marketingumfeld, aber auch in allen Anwendungsfällen kommen wird.
Wenn wir den KI-Einsatz mit einem Marathon vergleichen, bei welchem Kilometerstand sind wir im Moment? Das frage ich deshalb, weil teilweise war jetzt in den letzten Wochen in der Presse zu lesen, das ist ein Hype-KI und wird auch wieder nachlassen. Ich glaube, das würden Sie überhaupt nicht unterschreiben.
Also aus meiner Sicht ist es sogar eine gute Sache, wenn der ein oder andere sagt, oh, das ist vielleicht kein Hype mehr, weil das heißt, es kommt in die Anwendung. Es wird eingesetzt. Ja. Es ist nicht mehr, die Leute reden auf PowerPoint oder auf Dokumenten, sondern nein, der Hype geht in die Realität. Ich bin der festen Überzeugung, es ist in der Realität und es wird auch bleiben. Der Vergleich mit dem Marathon, man muss sich immer überlegen, ich persönlich glaube, dass es kein definiertes Ende gibt. In dem Fall, wenn man sagt, künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz und es kommen immer schneller jetzt auch Neuerungen da. Das heißt, den Vergleich, ich würde wahrscheinlich eher einen wählen, wie kommen wir voran? Ja, weil es gibt keinen Kilometer 42, dann sind wir fertig. Doch, wunderbar, generative KI abgearbeitet. Und in dem Zusammenhang muss man schauen, was hat man denn schon erreicht? Es sind super Technologien auf dem Markt, kommen immer schneller, große, Large Language Model, aber auch kleinere, dedizierte. Wir haben das inzwischen mit sehr vielen Partnerschaften, arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und umgekehrt braucht man die Menschen im Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die am Ende sagen, wo drückt's, was brauchen wir, wo können wir einen Mehrwert für unsere Kunden erzeugen. Und diese Kombination, die bringt am Ende dann auch den echten Geschäftsimpact in Zahlen. Und wenn dahingehend Ihre Frage ist, wir sind hier unterwegs, wir haben, das eine ist ja jetzt schon fast ein Jahr auch im Einsatz mit Kunden zusammen, aber es wird noch ein langer und spannender Weg, weil ständig neue Themen kommen. Es gibt ja auch neue Multi-Agenten-Systeme, Modelle, und es wird Unternehmen und Alltag noch entscheidend beeinflussen die nächsten Jahre.
Da höre ich raus auf den ersten Kilometern sozusagen dieses Laufs, wenn es denn einer ist.
Ja, es ist die Frage, wie Sie, wenn Sie die generative KI sehen, dann ist es sicher noch die ersten Kilometer. Aber in unserem Fall, wir hatten auch die Chance, schon Bosch hat ja 2017 angefangen, sich mit KI intensiv zu beschäftigen. Und wir haben auch schon Foundation Models, was ja ein Large Language Model, was ChatGPT ist, ist ja ein Foundation Model. Und wir haben da auch schon vorher mitgearbeitet, aber eher bildbasiert. Wenn man Bosch kennt, weiß man, wir sind viel im Straßenverkehr, Mobilität. Und da ist natürlich Verkehrszeichenerkennung super relevant. Ja, und in dem Fall, und das war für uns jetzt natürlich ein Vorteil, dass wir nicht bei, wenn ich Ihren Vergleich jetzt nehmen darf, nicht bei Kilometer Null gestartet sind, sondern da schon ein bisschen unterwegs waren.
Herr Bosch, ein Weltkonzern in 60 Ländern vertreten und jährlich legen Sie auch den Bosch Tech Kompass auf, bei dem sich auch zuletzt wieder große Unterschiede in der Bewertung von KI in verschiedenen Ländern zeigten. Was ist aus Ihrer eigenen Sicht das spannendste Ergebnis dabei gewesen?
Das erste ist, die Umfrage hat gezeigt, dass künstliche Intelligenz bei vielen Menschen angekommen ist. Über alle Länder hinweg hat künstliche Intelligenz den ersten Platz der transformativen Technologie eingenommen und das auch über 70%. Was aber auch spannend ist, wie gut haben die Menschen das Gefühl, dass ihre Länder vorbereitet sind auf diese neue Welle der Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz. Und da haben wir sehr große Unterschiede festgestellt. Da gibt es Länder wie China und Indien, die in den 90% sind, wie sich die Menschen das Gefühl haben, ihre Länder sind vorbereitet. Und Frankreich und Deutschland bewegen sich dann eher in den Mit-30ern und Mit-40ern. Das heißt, hier ist eine unterschiedliche Annahme jetzt erstmal der Bürgerinnen und Bürger da, wie gut ihr Land darauf vorbereitet ist. Wo sich aber alle wieder einig sind, ist, dass man da sehr viel in Aus- und Weiterbildung und auch alle Menschen mitnehmen, investiert werden muss. Vielleicht noch zwei interessante Fakten. Fast jeder Zweite ist davon überzeugt, dass KI Leben einfacher und komfortabler macht. Das heißt, wir verbessern das Leben. Und jeder Dritte sieht mehr Sicherheit im Straßenverkehr und in dem Zusammenhang als eins der Themen, die erreicht werden. Und das passt natürlich für Bosch super, weil Technik fürs Leben ist ja genau das, was wir vorantreiben wollen.
Wenn wir bei den Menschen sind, die KI-Revolution kommt sozusagen nicht aus der Steckdose. Sie beschäftigen 430.000 rund Mitarbeitende weltweit und allein 91.000, wenn ich es richtig gelesen habe, in Forschung und Entwicklung. Wie verbreitet man das Wissen in einem solchen Konzern? Ich stelle mir vor, das geht nicht zentral, das muss sich auch irgendwie dezentral ergeben, aber Sie müssen es wieder koordinieren. Also was sind da für die Instrumente?
Ja, wir machen Tempo beim Thema generative KI. Und dafür ist es super wichtig, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt. Und zwar über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und wir haben da ein mehrstufiges Vorgehensmodell. Und zu jedem der einzelnen Stufe würde ich vielleicht dann auch noch was sagen. Gerne. Die erste ist Information und Transparenz. Dass alle wissen, es gibt diese Möglichkeit im Moment und es kann vielleicht mit Erfolgsgeschichten verbunden das und das adressieren. Das muss man teilweise auch sehr dezentral machen. Da haben wir verschiedene Informationsformate, das ist Führungskräftetreffen, das sind aber auch Experten-Talks, nennen wir das, Sofa-Sessions, sind aber auch, wir haben Entwickler-Talks, Gemeinschaften, Communities, auch darüber. Also muss man ganz viel verschiedene, aber auch auf unserem Portal Artikel zum Beispiel, die jedem zugänglich sind, wo man sagt, ach, welchen Anwendungsfall gab es denn schon? Welchen Mehrwert hat es denn gebracht? Oder wie kann ich denn darauf zugreifen? Das ist dieser erste Level. Das zweite ist dedizierte Aus- und Weiterbildung. Das trifft jetzt sicher nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil es muss nicht jeder ein Experte werden in der künstlichen Intelligenz, auch nicht in der generativen künstlichen Intelligenz. Wir haben da auch schon vor Jahren ein Trainingsprogramm, wir haben eine eigene AI Academy aufgelegt für künstliche Intelligenz. Und natürlich haben wir direkt Anfang letzten Jahres dann generative KI-Elemente eingebaut, Module, und inzwischen auch einen eigenen kompletten Weiterbildungsstrang nur für generative KI. Durch das Training der KI sind inzwischen ungefähr 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen, was natürlich eine schöne Erweiterung ist. Ja. Und das Material ist auch nicht so, dass man sich alle im Classroom, im Klassenzimmer trifft. Es gibt natürlich viel virtuell, und wir haben auch, jeder kennt YouTube, wir haben einen eigenen Bosch-Tube, wo wir die Videos dann zur Verfügung stellen. Der letzte Punkt ist, das passt sehr schön zu der ersten Frage, die Sie gestellt haben. Die Leute glauben dran, wenn sie es angewendet haben. Und Ask Bosch ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Jeder kann täglich damit arbeiten. Und damit wird es sehr viel normaler, anfassbarer, realer. Und die Kombination dieser drei Vorgehensweisen, die nehmen wir zur Verbreitung und damit auch große Unterstützung aus unserer Mitarbeiterschaft.
Letzte Frage, wenn man das Berufsleben einmal außen vor lässt, wo ist dann der KI-Einsatz für Sie persönlich als besonders wertvoll erlebbar?
Also ich nutze es privat in ganz vielen Dingen.
Was fasziniert Sie besonders?
Was war kürzlich? Wir waren im Urlaub in Portugal, und wo man noch nicht waren vorher. Und wir haben dann gesagt, jetzt mieten wir uns auch mal ein Auto und schauen etwas rum. Und ich habe ja zwei Teenager, die sind dann nicht für alles sofort zu begeistern. Und dann habe ich genau mit einem Large Language Model, also ich habe verschiedene bei mir auf dem Handy, weil ich da auch manchmal ganz gern vergleiche, wie die jetzt dann mal antworten. Na, ich hatte immer gesagt, hier in der Nähe, wir waren in der Nähe von Sagres, wo könnten wir denn da hingehen? Nicht zu lang, weil wir wollen ja nicht zu lange im Auto sitzen. Es soll was Spannendes zu sehen geben, es vielleicht auch noch was Nettes zu essen und so weiter. Also so formuliert und gesagt, Kinder in dem Alter. Und es war echt ein sehr gelungener Ausflug. Also von daher muss ich sagen, auch die Beschreibungen waren sehr ansprechend. Also ich habe das dann an die Familie natürlich weitergeleitet und haben gesagt, ach ja, könnten wir mitgehen. Und das war einfach was, wo ich es ganz kürzlich angewöhnt habe.
Und da sieht man auch wieder der Nutzen. Das stellt sich am ehesten dann ein, wird am besten sichtbar, wenn man es auch erleben kann.
Ja.
Und das merkt man bei Ihnen auch. Vielen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen.
Sehr gerne.